Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Rechten sitzt unser guter Ventilator, der wieder fleißig pusten muss, weil auch wenn es ein bisschen kühler draußen wird, hier drin ist es doch immer noch sehr, sehr stickig. Und mein nickendes mir gegenüber ist mal wieder der gute Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Und wir haben auf den Plan geguckt, was denn so diese Woche im Kino läuft. Mhm. Und da tauchen so Filme auf wie Die Känguru-Verschwörung, wo ich schon ein so großer Fan vom ersten Film gewesen bin, dachte ich mir so, weil der Schlimme ist, wir haben ja den ersten Känguru, ich weiß nicht mal, Känguru-Chroniken?
Känguru-Chronik,
ja. Wir hatten ja danach den sehr, sehr sympathischen Hauptdarsteller hier im Podcast, auch zum Interview. Und
du fandest den Film furchtbar.
Ich fand halt den Film furchtbar. Mm. Aber wir hatten trotzdem ein sehr, sehr schönes Gespräch, weil ich ihm nicht verraten musste, dass ich den Film furchtbar fand. Aber das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also, das habe ich früher auch schon immer gehabt, so bei Interviews, wenn du halt mit Leuten sprichst, irgendwie, wo du dann sitzt und sagst, oh, der Film war so ein bisschen. Ich hatte damals zum Suicide Squad-Film wirklich mit allen Darstellern Interviews.
Dem ersten.
Ja, dem ersten. Mhm. Was halt auch schwierig ist, wenn du da so sitzt und so, hallo.
Naja, aber ich glaube, darauf musst du ja gar nicht drauf eingehen.
Nein,
oder?
Das ist ja das Gute, muss man nicht sagen. Aber wenn ich habe bei Känguru-Verschwörung gesehen, dann dieses After Forever, ich weiß nicht, diese komische After-Reihe.
Passion,
genau.
Die sehr erfolgreich ist.
Ja, genau. Mhm. Ich weiß, ich glaube, unser ehemaliger Podcast hat Tobi, falls du zuhörst, das war ja, glaube ich, immer so deine Reihe hier bei Filmen. Ich glaube, Tobi hat immer so die ganzen Artikel dazu geschrieben. Dann kommt doch irgend so ein Film, der sich anfühlt, als wenn das so ein Direct-to-Streaming-Film sein könnte. Beast mit Idris Elba.
Genau, wo er so ein Löwen jagt.
So ein Löwen jagt.
Der mich durchaus interessiert, aber du hast schon recht, der gehört, glaube ich, eher so ins Heimkino-Regal. Also es sieht auch so aus.
Es sieht vom Trailer, ich hatte mir auch den Trailer angeguckt, weil wir hatten noch mit der lieben Mo, die ja hier für die, ohne die dieser Podcast ja einfach nicht laufen würde, hatten wir halt noch überlegt, so, oh, welchen Film machen wir? Und dann waren wir halt auch irgendwie bei Beast und ich war mir auch echt nicht sicher, so bei diesem Film, ob der jetzt so, reden wir wahrscheinlich 5 Minuten drüber und dann war es das. Und dann gibt es noch irgendwie The Invitation, so ein Vampir-Dingens oder nicht Vampir, so mit, ich erwähne es nur, weil du im letzten Podcast erwähnt hast, oh, Vampire.
Ich spitze schon
oder so.
Die Ohren.
Ja. Keine Ahnung, ich weiß aber nicht, ob der wie sehr da wirklich mit Vampiren verwurzelt ist. Mhm. Hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Ihr merkt also, im Kino läuft jetzt nicht so viel. Ich habe jetzt tatsächlich am Wochenende den Gesang der Flusskrebse gesehen, weil ich ja das Buch gelesen habe. Das Buch ist besser, sagen wir es mal so. Also der Film ist zwar ziemlich nah am Buch dran, aber lässt halt so die wichtigsten Sachen irgendwie einfach aus, so, weil das Buch ist halt auch viel Coming-of-Age-Drama und du hast in diesem Film so das Gefühl, ja, sie lebt zwar alleine im Sumpf, aber so schlimm ist ja gar nicht, weil sie hat irgendwie alles. Und der Film, das Buch beschreibt vielmehr noch so diesen ganzen Prozess, wie überlebe ich denn und was muss ich tun und so.
Und sie wird dann verdächtigt, einen Mord begangen zu haben.
Genau, sie wird verdächtigt, einen Mord. Das ist ja auch im Buch so, das passt alles. Aber auch im Buch ist so dieses ganze Gerichtsdrama dann sehr viel interessanter einfach. Ich glaube, hier hättest du halt auch wieder so als Filmemacher dann irgendwie so die Wahl treffen müssen, gehe ich ja in die eine Richtung, gehe ich in die andere Richtung. Hier hat man halt irgendwie alles zusammengepackt und es ist so ein Naja-Film. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde dem so 2,5 bis 3 geben.
Immerhin.
Irgendwie so. Also es ist kein schlechter Film, um Gottes Willen so, aber es ist halt, weiß nicht, wenn du das Buch gelesen hast, weißt du, das hätte einfach mehr sein können.
Ja.
Über den hatten wir auch überlegt, ob wir über den sprechen wollen. Mo meinte, komm, lass mal hier Flusskrebse sein. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir kramen mal wieder aus der Schublade einen alten Klassiker hervor und haben uns diesmal, ich weiß auch, viele fragt mich nicht, wieso, weshalb, warum, wir haben uns für Scarface entschieden.
Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ich mich auch. Vor allen Dingen, ich liebe Scarface und ich habe noch nie das Original gesehen.
Mhm.
Also, weil wir reden ja jetzt von Scarface von 1983, Brian De Palma, Regie, Oliver Stone, Drehbuch, Hauptrolle Al Pacino. Aber selbst das ganze Ding ist ja nur ein Remake.
Ja, ein sehr loses Remake.
Dachte ich auch. Bis ich mir jetzt tatsächlich für diesen Podcast mal die Mühe gemacht habe, mir auch das Original anzuschauen. Und ich habe den jetzt am Wochenende dann gesehen, habe die wirklich auch back-to-back geguckt. Also ich habe erst den von 1932 geguckt, der ja von Howard Hawks gedreht wurde, von Howard Hughes, dem ja Martin Scorsese mit Aviator ein filmisches Biopic-Denkmal gesetzt hat. Der hat das Ganze produziert. Und der Film spielt ja schon noch mehr so auf diese ganze Al Capone-Geschichte an, so Prohibition. Und wir haben halt diesen, Tony Camonte heißt er in dem Film, der dann quasi so aufsteigt in der Unterwelt. Und ich muss so sagen, also zumindest so von den Grundelementen der Story sind sich Original und Remake ja gar nicht so unähnlich. Also du hast halt diesen Einwanderer, der in die USA kommt, dann halt unter die Fittiche genommen wird von so einem Mafia-Boss und halt irgendwann besser wird als dieser Mafia-Boss, ihm auch seine Frau ausspannt. Da spielt er dann, und seine Schwester spielt ja auch noch irgendwie eine Rolle. Und also so die Grundelemente aus dem Original sind ja dann auch später bei Brian De Palma und Oliver Stone irgendwie zu sehen.
Die dramaturgischen Eckpfeiler.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, kennst du das Original? Ja,
ich habe das mal gesehen vor Urzeiten. Also es ist jetzt ein bisschen lange her, als dass ich darüber wirklich reden könnte. Ich hatte die aber wirklich dann doch abgespeichert als zwei sehr unterschiedliche Filme. Aber handlungstechnisch haben sie natürlich schon Ähnlichkeiten, aber es sind natürlich inszenatorisch ganz andere Dinger.
Ja, na klar. Also auch die Tatsache, dass sich das Original natürlich wirklich mehr anfühlt wie, keine Ahnung, Chicago oder irgendwie sowas, während wir ja mit Pacino dann wirklich so nach Florida gehen und das ist ja, lebt ja viel mehr auch mit diesem ganzen Kuba und keine Ahnung was, Flair. Ist ja dann auch verbunden mit den realen Geschichten, dass Fidel Castro da ja dann irgendwie angefangen hat, Flüchtlinge aus seinem Land einfach Richtung USA zu schicken. Und dann hieß es natürlich auch, oh ja, und er packt da aber auch natürlich viele zwielichtige Elemente irgendwie mit rein. Und dann werden die ja da alle in so ein Flüchtlingslager erstmal gepackt. Und da lernen wir ja dann das erste Mal auch Tony Montana kennen. Aber nochmal kurz, um auf das Original zurückzukommen, ich war echt erstaunt, so für 1932, man hat halt irgendwie immer so ein Gefühl, 1932, so, oh, was wird das jetzt so für ein Film werden, so schwerfällig und so, aber ich muss sagen, das Original hat mir auch echt gut gefallen, vor allen Dingen, weil Hawks da ja auch tatsächlich so die Schießereien und so die Verfolgungsjagden so mit dem Auto und so, das sind ja trotzdem recht actionreiche Sequenzen so. Und ich glaube, wenn so fürs damalige Publikum sehr, sehr interessant. Und vor allem, was ich schön fand, dieser ganze Film fängt ja mit so einer Texttafel an, so nach dem Motto, ja, das hier basiert auf wahren Begebenheiten und wir wollen damit die Regierung auffordern, mehr zu tun und auch du bist die Regierung und was kannst du dagegen tun und sowas alles. Und
sehr schön.
Gibt's ja dann auch im Film kurz so ein bisschen, geht's ja dann auch so, gibt's ja so eine Sequenz, wo halt auch so die Regierung, Bürgermeister und sowas da irgendwie drüber reden, so, das nimmt hier alles überhand und was können wir dagegen tun? Und es hat so ein bisschen gesagt, so, ja, was können wir dagegen tun? Hoffen, dass sie sich irgendwie alle gegenseitig selber umbringen und wir hoffen, dass es denn vorbei ist, so nach dem Motto.
Ja, also ich glaube, wenn wir 1932 gelebt hätten und dann, weiß ich nicht, irgendwie in unserem jetzigen Alter, selbst in unserem jetzigen Alter, wäre das ein heftiger Film gewesen.
Absolut, echt brutal.
Ja,
also richtig brutal. Ich meine, es wird viel einfach nicht gezeigt, so, ne, wenn es denn da auch so Überfälle auf unterschiedliche Leute gibt und so. Du siehst immer das, du siehst das Schießen, aber du siehst es nicht so in echt. So, denn, aber trotzdem steckt da wahnsinnig viel Aufregendes einfach drin, so, wo du dir damals wahrscheinlich gesagt hast, wow, was habe ich gerade für Film gesehen?
Ne? Ah, den müsste ich nochmal gucken. Das ist auf jeden Fall.
Also kann ich wirklich empfehlen, gerade auch so, wenn man einfach auch so sieht, so, weil wenn man den gesehen hat, und ich war echt happy, dass ich danach dann erst den Pacino-Film geguckt habe, weil selbst dieser Spruch, der ja für Tony Montana dann ja wie sein Mantra wird, dieses The world is yours, was ja irgendwie auf diesem Zeppelin da von Pan Am irgendwie steht, selbst das kommt schon aus diesem Film, wo der Tony in diesem Film halt auch so aus dem Fenster guckt und das dann auch irgendwie so eine Werbetafel, wo halt auch drauf steht, The world is yours. Und selbst so das letzte Bild, im Original wird Tony dann niedergeballert von der Polizei und liegt dann tot auf der Straße und die Kamera fährt langsam hoch und direkt darüber ist halt wieder diese Tafel, The world is yours, und dann ist es so
schön zu Ende.
Und das hat ja De Palma dann auch so, ne? Wir haben Pacino in diesem, nach der großen Ballerei, und dann fährt ja die Kamera auch hoch und dann siehst du ja in seinem Poolhaus, in diesem Vorzimmer, da diese Kugel mit der Welt und The world is yours. Und ja, damit vielleicht schon mal vorweg, Spoiler, der Film ist von 1983. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht so schwierig zu erraten, in welche Richtung dieser Film geht, aber wir werden hier jetzt natürlich sehr frei, sehr offen über diesen Film sprechen. Das Original, glaube ich, haben wir jetzt schon so abgehakt. Müsst ihr echt mal schauen. Ich habe es jetzt, es gibt ja so eine Internet-Archiv-Seite irgendwie, da hatte ich das, wie heißt denn das, archive.org. Da findet man tatsächlich, das ist auch alles legal oder so, sonst würde ich es ja nicht erwähnen. weil da habe ich zum Beispiel damals, als ich zu Hause bei mir die ganzen Godzilla-Filme geguckt habe, da habe ich total viele von den ganz, ganz alten Godzilla-Filmen gefunden, die du ja nicht mal mehr irgendwie richtig kaufen kannst oder so. Weil wenn du dir diese Godzilla-Box kaufst, die mit 12 Filmen, da ist halt irgendwie der erste und der zweite Godzilla und dann springt es halt irgendwie in die 90er Jahre und alles dazwischen wird irgendwie ignoriert. Und da gibt es tatsächlich nicht in ganz so geiler Qualität, aber immerhin kann man sich da angucken.
Ja, ist ein guter Tipp.
Das Original von 1932 ist wirklich sehr interessant.
Ist auch seiner Zeit voraus.
Absolut. Ja. Also auch vom Filmemachen her. So, ne? Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und das bringt uns jetzt zu Brian De Palma und Al Pacino, die hier halt wirklich auch so die Wuchtentüten liefern. 2 Stunden 50 Minuten lang oder so. Kein bisschen zu lang, kein bisschen zu kurz. Irgendwie genau richtig. Ich kriege ja trotzdem immer, ich habe die DVD bei mir aus dem Schrank rausgeholt und gucke hinten raus. Kurz wieder schwitzen bekommen, so, weil ich mir immer denke, so, aber immer noch ein toller Film. Und wir haben es ja kurz schon angesprochen, also spielt ja zu einer Zeit, wo halt eben Kuba, Flüchtlinge aus Kuba in Florida ankommen und hier halt erstmal zusammengefercht werden in so einer Art Flüchtlingslager. Und hier kommt halt auch Tony Montana an mit seinem besten Freund, der fast wie ein Bruder für ihn ist, eigentlich Manolo oder auch Manny. Und Manny schafft es halt irgendwie, ja, wir können hier über Kontakt eine Green Card bekommen, wir müssen nur den und den hier im Lager irgendwie umbringen. Das ist dann quasi so der erste große böse Auftrag, den Tony hier vollführt für Frank Lopez. Und der nimmt ihn dann halt so ein bisschen unter seine Fittiche, führt ihn ein, lässt ihn so ein paar Aufträge machen und Tony merkt halt irgendwann, ah, okay, ich kann mehr machen, ich kann mehr erreichen, inklusive, da sie die Frau vom Boss für mich haben möchte, Elvira, gespielt von Michelle Pfeiffer. Und so nimmt das alles seinen Lauf, natürlich sehr große Drogenhandel über Bolivien, glaube ich, ist es.
Ja,
Kolumbien, irgendwie dieser Alejandro Sosa.
Genau.
Der da mitten im Nirgendwo in seiner riesengroßen Villa haust und halt irgendwie die Geschäfte macht, das Kokain jetzt nach Florida zu bringen. Und ja, toller Film, toller Film. Ich kannte tatsächlich früher immer nur so dieses Say hello to my little friend und so diese klassischen Memes. Ich hatte auch das Poster, lange bevor ich überhaupt den Film jemals gesehen habe. Dieses schwarz-weiß Poster so mit Pacino in diesem weißen Anzug, weil das Poster allein war schon irgendwie cool. Und dieses Poster und irgendwann dachte ich, okay, jetzt muss man aber auch den Film mal dazu sehen.
Ich will gar nicht wissen, wie viele männliche Jugendliche dieses Poster im Zimmer hatten. Also ich kann mir keinen Film vorstellen, der mehr Einfluss hatte einfach als Scarface. Und der Einfluss ist ja auch in der Musik ganz extrem. Im Hip-Hop ist ja Scarface nicht wegdenkbar. Und bei Videospielen auch GTA ist halt einfach, GTA Vice City ist halt...
Ich wollte gerade sagen, GTA 4 ist ja... eigentlich Scarface das Spiel. Yeah. So, ne? Vor allem, ich glaube, kannst du nachher auch sogar eine Villa haben, die genauso aussieht wie die Villa von Tony Montana.
Ja. Und im Badezimmer liegt die blutige Kettensäge.
Genau. Das spielt ja dann auch in Florida und so.
Ja, genau.
Also, das passt ja wirklich alles wahnsinnig gut so. Und du hast, glaube ich, schon das richtige Stichwort gegeben, wenn du sagst, so viele jugendliche Männer haben dieses Film gehabt, weil man muss da natürlich auch sagen, so, das ist auch wieder so ein reiner Männer-Macho-Traum irgendwie vom Gangsterfilm, weil wenn ich mir so angucke, Michelle Pfeiffer in diesem Film, die Figur könntest du theoretisch auch rausschneiden und es wäre irgendwo... Gut, es wäre nicht mehr so ganz der gleiche Film, weil irgendwo ist sie ja trotzdem noch wichtig so, aber es ist halt alles sehr gering so. Mhm. Also das wird ja, keine Ahnung, wenn ich mir überlege, sowas wie Casino oder so Sharon Stones Rolle da, ist ja nochmal eine ganz, ganz andere in Bezug auch auf diesen Sam Rothstein von De Niro. Und hier Michelle Pfeiffer, da ist ja zum Beispiel, jetzt muss ich ihren Namen gucken, Mary Elizabeth Mastrantonio, die Gina spielt, also seine Schwester, eine viel interessantere Figur eigentlich noch so, ne? Weil das ist ja auch wieder das, was wir auch im Original schon so haben, dass er sehr, sehr beschützerhaft auf seine Schwester schaut und dass er dann auch böse in die Hose geht.
Ja, das stimmt schon. Allein an der Screentime merkt man ja schon, dass die Figur in Anführungsstrichen nicht so wichtig ist. Aber sie hat natürlich auch diese grandiose Szene, wo sie versucht, Tony irgendwie ein bisschen die Leviten zu lesen. Es gibt ja die Szene, wo er da im Whirlpool liegt und sie ihm dann sagt, es geht nicht so weiter. Wo sie wirklich auch versucht, an ihn zu appellieren. Es geht so nicht weiter. Deswegen bin ich dann doch dankbar, dass diese Figur drin ist. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also die meiste Zeit hätte man auf sie verzichten können.
Ja, klar. Aber wie gesagt, ich bin da auch vollkommen bei dir. Also sie ist gut, dass sie da ist. Ich finde es ja auch interessant, so allein dieser Moment, wenn Tony das erste Mal da bei dem Lopez da sitzt und sie dann in diesem Innenraum-Fahrstuhl da runtergefahren und du siehst sie nur so von hinten mit diesem rückenfreien Kleid und er schon so. Das ist so, wo du dir auch denkst, so, okay, krass, du bist Tony Montana. Ich habe jetzt schon gesehen, wie du Leute umgebracht hast und du mit ansehen musstest, wie einer deiner besten Freunde irgendwie mit einer Kettensäge in einem Motelklo da irgendwie klein gehackt wurde und du hättest es auch fast abgekriegt. Dass da auf einmal so ein Funke noch irgendwie so mit reinkommt, so, okay, irgendwo bist du halt auch einfach nur ein Typ, der irgendwie so eine Beziehung haben möchte.
Ja, wobei bei Tony denke ich mir immer in dieser Szene, dass er nicht denkt, ah, oh, die ist aber schön, sondern die will ich haben.
Ja, natürlich, klar, ne? Klar. Also das ist ja mit allem, was er nachher irgendwann später so hat. So, ne? Ich will Sachen haben, um sagen zu können, ich habe Sachen.
Ja, genau.
Ich finde es ja zum Beispiel auch geil, wenn, ist es, glaube ich, mit ihr, wo er fängt doch dann auch an, irgendwann so Ringe zu tragen. Mhm. Wo sie zu ihm auch meint, ja, ist das nicht ein bisschen feminin? Und er das einfach so, aber auch so wegschüttelt, so, nein, so, ist halt so, ne? Ich muss halt meinen Status zeigen. So ein bisschen halt auch so ein Proll, so, ne? So,
ja.
Ich habe Geld, also muss jeder wissen, dass ich Geld habe. Und dementsprechend werden die Ringe größer und größer, die Kettchen goldener und noch goldener. Und
genau, darüber definiert er seine Macht halt,
ja,
ne?
Ja.
Durch Statussymbole. Aber ich muss dich jetzt mal fragen, wann hast du das erste Mal Scarface gesehen?
Ich glaube so mit 18 oder so.
Und wahrscheinlich total begeistert gewesen.
Ja, natürlich also. Total begeistert gewesen. Ja. Also ich glaube, das ist halt einfach so dieses, ist ja auch so ein bisschen so dieses, dieser Film ist ultra brutal, dabei irgendwie aber auch stylisch cool ohne Ende, so mit der Musik dann auch so dazu. Und es war damals, glaube ich, sowieso auch so ein bisschen so meine ganze Mafia-Phase. Und finde, da ist Scarface ja noch mal so ein bisschen was anderes zu dem, was man halt so zum Beispiel von Scorsese halt gesehen hat. Ne? So, ja. So, das hier ist ja wirklich noch mal sehr viel brachialer. Hier wird jetzt keine große Familie aufgebaut oder irgendwie sowas. Deswegen
ist mehr Exzess.
Ja, genau.
Genau. Also, ich habe ihn das erste Mal mit 16 gesehen, das weiß ich noch. Und ich war damals mit meiner Familie im Österreich-Urlaub. Und Scarface war ja lange indiziert. Und in Deutschland gab es nur die geschnittene Fassung. Und dann waren wir in Österreich. Und in Österreich war das ja nicht mit der Indizierung.
Stimmt,
ja. Genau. Und dann lag dieser Film da. Und ich habe dann meine Mutter überredet, dass sie mir ihn holt, weil ich musste ihn natürlich sehen, der bringt mich weiter, dieser Film. Mhm. Und dann hat sie mir ihn auch geholt und dann habe ich ihn gesehen und ich dachte, das ist einfach der beste Film aller Zeiten. Es ist unfassbar, dieser Film versteht mich, das will ich auch. Und dann guckt man den ja auch jedes Jahr wieder. Und was ich ganz interessant finde, wenn man sich den heute anguckt, hat man so ein ganz anderes Bild von Tony Montana, als man es mit 16 hatte. Und man merkt auch, dass der Film gar nicht so sehr darauf aus ist, Tony Montana zu glorifizieren, finde ich. Also Brian De Palma und Oliver Stone haben eine große Faszination für Tony Montana, ist ja auch ein sehr faszinierender Charakter. Aber ich finde, dass sie das nicht glorifizieren. Ich finde, dass das kein Film ist, der sagt, sei so wie Tony Montana. Weil letztendlich hat er nichts. Am Ende steht er ohne alles da. Also deswegen fand ich es immer so seltsam, wenn ich Leute kennenlerne, die jetzt auch schon ein bisschen älter sind und sagen, Tony Montana ist total geil, der ist super, ich will das auch, der macht, hat alles richtig gemacht, der hat doch alles erreicht. Naja, im Prinzip nicht.
Nee, eben, ne? Das ist ja auch genauso ein bisschen so dieses so, auf der einen Seite erlebt irgendwie den amerikanischen Traum so, er kommt als Einwanderer in dieses Land. Kein Mensch guckt ihm auch nur mit dem Arsch an und alle halten ihn natürlich so, weil auch diese Stereotype denn da wieder, er kommt aus Kuba, sind eh alles nur Drogendealer und Vergewaltiger und Verbrecher und macht ja denn was aus sich, so aus eigenem Anstreben, so wo du denkst, so American Dream Baby, so, ne? The world is yours, so du bist der große Held, aber es fängt ja dann, finde ich schon, also wo ich das erste Mal, finde ich immer so merke, so ja, okay, ihm fehlt halt trotzdem was, ist ja dieses erste Mal, wenn du im Film mitkriegst, der hat ja doch Familie da in den USA. Und dann besucht ja dann eines Abends auch seine Mutter, wo er dann auch seine Schwester Gina wiederfindet. Und so wie die Mutter allein schon reagiert, so wo sie ihm ja sofort sagt, so, geh raus, weil er wirft ja dann auch so mit Geld um sich, hier Mama, $1,000 hier und meine Schwester muss nicht mehr arbeiten gehen und so und wo die Mutter sagt so, komm, verschwinde, so, ich will mit deinem Geld nichts zu tun haben und ich will auch, dass Gina was Ordentliches macht, ich will nicht, dass sie damit reingezogen wird, so wo du das erste Mal merkst, so, ja okay, so richtig geil ist es ja dann irgendwie auch nicht und Gina wird ja dann auch so ein bisschen verführt von diesem ganzen Luxus so und das bringt ihn ja dann wiederum dazu, sich noch mehr aufzuplustern, so nach dem Motto, kein Mann ist gut genug für meine kleine Schwester und was machst du hier mit diesen Typen? Das endet ja dann am Ende auch mit dieser, wo sie dann ja zum Finale noch so nackt vor ihm steht, so nach dem Motto, ja, willst du mich denn? Und er bringt ja auch seinen besten Freund, seinen Bruder um, weil er auf einmal mitkriegt, er hat was mit meiner Schwester. Und wo ich bis heute aber nie wie mir denke, so schrei schneller, Manni, sag irgendwie was, so, weil sie stehen alle da, dann kommt von oben Gina irgendwie und Tony sieht halt nur, meine Schwester, mein bester Freund, sie ist nackt, er ist nackt, also, wow, was hier, und er schießt sie dann halt so. Und also am Ende des Films denkst du dir, okay, armes, trauriges Würstchen. So. Also ich möchte, klar, der Luxus, den er da irgendwie hat, ist geil. Aber es ist ja schon vorher, dass er dann ständig alles überwachen lässt und ja irgendwie nie zur Ruhe kommt und ja dann auch in Sachen gezwungen wird, die er nicht machen will und sowas alles. Also ich verstehe vollkommen, wenn man den halt so mit 16, 17, 18 irgendwie guckt, dass man von dieser Welt, die De Palma hier einfach zeigt, dass es geflasht ist. Und ich glaube, dann spielt halt auch wirklich noch so ein bisschen dieses GTA-mäßige eine Rolle, dass du wirklich denkst, so, ach ja, geil, geil, jetzt hier großer Gangster-Boss. Aber wenn man mal dann so am Ende wirklich reflektiert, der ist eine arme Sau.
Und ein Oberarschloch.
Das so.
Das Interessante an dieser Figur, oder in Anführungsstrichen Interessante, ist ja, dass der so überhaupt nicht strategisch ist, sondern alles mit Gewalt löst. Mhm. Ist ja wirklich ein Mensch, der alles mit Gewalt löst. Und das ja auch lange Zeit mit Erfolg. Es funktioniert ja. Mhm. Und dann geht das so richtig nach hinten los. Und man merkt dann auch immer mehr, dass Tony zwar super gewaltbesessen auch ist, aber auch was sehr Selbstzerstörerisches hat. Mhm. Also, dass diese Gewalt, die er da auslebt, ja auch im Prinzip oft auch gegen sich selbst gerichtet ist oder gerichtet sein soll. Und das macht ihn dann doch irgendwie interessant. Ich finde nämlich nicht, dass Oliver Stone oder Brian De Palma kein Mitgefühl mit Tony Montana haben. Also, ich würde nicht sagen, dass es so wirkt, dass sie sich freuen, dass Tony Montana am Ende drauf geht. Mhm. Ich glaube, dass die beiden auch, so schätze ich sie ein, das ganz schön geil finden teilweise, was Tony da so macht, aber letztendlich ist es dann auch so ein bisschen mit Wehmut verbunden, dass dieser Mensch halt im Prinzip nur Scheiße baut.
Mhm. Naja, klar. Und ich meine, am Ende ist es ja auch so ein bisschen so, okay, so wie wir das ist ja das Faszinierende. Auf der einen Seite glorifizieren sie das, aber auf der anderen Seite irgendwie auch nicht so, weil sie halt zeigen so, ja, okay, es geht nur bergab.
Ja.
So, du kannst nur verlieren, wenn du diesen Weg irgendwie einschlägst. So dieses, ja, Gewalt erzeugt Gegengewalt und dieser Kreislauf hört einfach nicht auf und bis du halt einfach alles verlierst. So, seine Frau läuft ihm irgendwann weg, sein bester Freund stirbt, seine Schwester stirbt, er hat keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter, alle lassen ihn irgendwie alleine und er ist ja dann am Ende bereit irgendwie so, ja, jetzt gehen wir in den Krieg und der Krieg erreicht ihn dann aber zuerst und dann ist er halt einfach irgendwie tot und ja, trotzdem, wie gesagt, so die ganzen Anzüge und sowas alles, das ist natürlich irgendwo, wo du denkst, ja, okay, schon.
Ist ein Lifestyle.
Es sieht halt auch cool aus. Und ich finde, das ist halt irgendwo natürlich auch was De Palma denn hier auch so geil inszeniert.
Ja.
Ne? So dieses Miami. Und du hast ja auch so, du lernst so dieses Flüchtlingslager kennen, alles voll, alles dreckig und irgendwie schreit alles, alles ist laut und dann kommst du immer so peu à peu, dann arbeiten sie in diesem Imbissladen und schwitzen sich da tot und beobachten die Leute gegenüber, wie sie da cool in den Club gehen. Mhm. Und da merkst du ja schon das erste Mal, dass Tony so sagt, so, ja, wenn du Geld hast in diesem Land, dann kommst du überall hin und dann bist du wer. Und das baut ihn ja dann so auf diesem Weg. Und dann kommen die Autos, die Häuser und die Anzüge und der Schmuck und die Frauen und er kauft dir einen Tiger, der dann da im Garten irgendwie angekettet rumrennt und wo du dir denkst, das arme Tier, so, das ist ein Tiger. So, da hat so eine 5 Meter lange Leine und das war alles. Ja. Und, das ist halt trotzdem, ja, es ist so ein schöner, ich weiß nicht, so ein Blenderfilm. Ich glaube, wenn du den zu unreflektiert schaust, dann bist du vielleicht wirklich an diesem Punkt, wo du denkst, boah, das ist geil, boah, die Gewalt, boah.
Diese Maßlosigkeit, ja, auch super, genau. der kann sich ja alles leisten.
Ja.
Ja, ich weiß noch, wie ich den mit 16 gesehen habe, Tony Montana war da ein Held.
Naja, deswegen hing er an meiner Wand. Ne? Und das, obwohl ich ihn nicht mal kannte zu dem Zeitpunkt. Und ich meine, sie sind ja auch vieles einfach, was in die Popkultur eingegangen ist, jetzt von den Zitaten her und von den Bildern. Weil ich meine, wenn ich mir angucke, was ist ein Bullet Train, hast du
hab ich gesehen, ja.
Der Typ von Aaron Taylor Johnson gespielt. Mhm. Lemon, Tangerine, ich weiß nicht, einer von dem. Mhm. Ist ja auch so, dieser Anzug, diese Ringe und so, das ist halt so dieser Coolness-Faktor, den so ein Al Pacino, finde ich, halt wirklich gut hinkriegt, der ja häufig kopiert wird. Aber nie, finde ich, so Al Pacino in diesem Film sowieso
toll. Ja, das ist nochmal irgendwie was Eigenes. Keine Ahnung, es ist ja auch nochmal so ein interessantes Männerbild, so, das auch so extrem aufs Äußerliche geachtet wird. Mhm. Was ja sonst eigentlich, also bei Mafia-Filmen schon, das ist ja auch immer Thema, muss ja super schick sein. Bei Der Pate spielt das ja eine Rolle, mhm. bei Goodfellas, wie man sich anzieht, dass man einen teuren Haarschnitt braucht, dass man schöne Ketten braucht, dass man schöne Ringe braucht. Aber
maßgeschneiderte Anzüge.
Genau, man muss krass aussehen. Mhm. Ne? Aber das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das erst durch Scarface wirklich so dieses wirklich große Thema wurde, was man ja heutzutage immer noch sieht, dass man braucht jetzt unbedingt das krasseste Auto und man muss auch cool sein, also ja. kannst nicht nur das Auto haben und aussehen wie sonst wer, du musst halt auch das darstellen, du musst halt krass sein. Ich glaube, das hat Scarface perfekt eingefangen und ich glaube, dass Scarface da auch viel losgetreten hat heutzutage, was nee, besser
absolut,
nicht.
Absolut. Aber wie gesagt, Pacino, ich glaube, es ist sogar mein es ist sogar mein erster Pacino-Film gewesen, okay. also Scarface. So. Das war dann so, wo ich dachte, ja, okay, der Junge kann schon was.
War das mein erster Pacino? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, ich habe erst danach dann so die ganzen anderen Sachen von ihm gesehen. Aber ich glaube, Scarface war tatsächlich so mein erster.
Ich glaube, ich habe Der Pate vorher gesehen.
Pacino-Film, weil ich vorher dann doch mehr in der Kategorie De Niro feststeckte und halt mehr so dieses ganze Scorsese-Zeug gesehen habe. Und dann erst irgendwann auf Scarface gekommen bin, dann Der Pate und dann Heat und sowas. Und ich weiß nicht, Pacino, der passt halt auch wirklich gut in diese Rolle. Und so, ich liebe allein dieses erste Gespräch, was er da bei der Einwanderungsbehörde hat, wo sie ihn halt alles Mögliche ausfragen, so, warst du schon mal im Knast, hast du schon mal dies gemacht, hast du schon mal das gemacht, woher hast du die Narbe im Gesicht und so. Und allein so die Art und Weise, wie er spricht, natürlich auch mit diesem dicken, dicken Akzent, so, es hat einfach was. Ja. Also, da steckt so viel, ja, dann doch auch von seinem Schauspiel einfach in dieser Rolle drin, dass er da, dass du wirklich merkst, so auf ihn geht es, so richtig so dieses Macho-mäßige, so Arme Pimp. Breit aussehen. Ja, so richtiger Pimp irgendwie, aber Pacino kriegt es so gut hin. Und selbst in so diese Momente im Film, so wenn er irgendwie so komplett down ist, so wenn er in dieser einen Kneipe, kurz bevor diese zwei Typen ihn da erschießen wollen, wenn er da irgendwie so voll trunken, total traurig irgendwie so da sitzt, das sind dann immer so diese Momente, wo du merkst, so ja, das sieht zwar alles geil aus, aber irgendwann hockst du dann alleine in so einem großen Raum, alle Leute haben um dich herum Spaß und du wartest förmlich nur darauf, dass sich zwei Leute so umbringen. So, das sind so diese kleinen, feinen Nuancen, finde ich, die Pacino da echt wahnsinnig gut reinbringt.
Ja, Pacino ist eh nochmal irgendwie anders. Irgendwie hat er ein anderes Charisma, irgendwie. Also eigentlich ist die Figur Tony Montana, könnte ja auch eine totale Karikatur sein. Ist sie ja auch irgendwo. Aber er macht halt keine Karikatur draus. Natürlich, er trägt halt diesen extremen Akzent vor sich spazieren, das stimmt. Und wie er sich gibt, die Gesten und die Mimik. Also wenn das jemand anders gespielt hätte, würde man sich so denken, boah. Ein bisschen dick jetzt, ne?
Genau, so ein bisschen so knapp am Overact.
Ja, genau. Ne? Und bei Pacino ist es irgendwie, der schafft es halt, trotz dieser ganzen Manierismen, die er so hat, dass man irgendwie auch Ehrfurcht und Angst vor ihm hat, weil er entfesselt irgendwas, was sehr Urwüchsiges, so schwierig Pacino zu greifen. Deswegen liebe ich den Mann natürlich auch sehr.
Vor allen Dingen, weil er so unscheinbar im ersten Augenblick irgendwie wirkt. Weil er ist ja jetzt auch nicht der größte Typ, er ist jetzt nicht der muskulöseste Typ und wenn du ihn jetzt so auf der Straße siehst, wirst du vielleicht denken so, ja, halt da irgend so ein Typi, der hier durch die Gegend läuft, so, ne? Aber so, wenn du halt weißt, wie er tickt und wie der ausrasten kann, dann ist es schon irgendwo echt doch mal eine ganz, ganz andere Nummer.
Ja, also der muss ja nur ein Wort sagen und du weißt so, okay, ist nicht der größte, ist nicht der muskulöseste, aber es ist der gefährlichste.
Genau. Du musst halt nur wissen, wie. Ne? Dann ist auch scheißegal, wie groß du bist, wie muskulös du bist oder sonst irgendwie was. Wie ordnest du den eigentlich so ein, so in den Mafia-Filmen, die du so gesehen hast? So, weil es ist ja auch immer schwierig. Ich habe mich da letztens irgendwie mit Yves auch mal drüber unterhalten, so, weil er ist jetzt, also er mag den Film auch, ist aber nicht so unbedingt der größte Fan von und ist natürlich echt immer so die Frage, so, weil ich finde es schwierig, ihn so zum Beispiel so mit, keine Ahnung, sowas wie The Godfather oder halt so diesen ganzen Scorsese, Goodfellas, Casino-Sachen irgendwie zu vergleichen, weil ich finde, Scarface ist auf so eine, wie wir jetzt schon beschrieben haben, Art und Weise so viel brachialer, brutaler, das hat nicht so mit diesen feinen Gentleman-Mafiosi zu tun, so, sondern er ist halt irgendwo tief in sich drin immer noch dieser Proll, der schon von Anfang an gewesen ist. Tue ich mich da so ein bisschen schwer zu sagen, so okay, wie ordne ich den jetzt denn so in diese ganze Mafia-Filmschiene mit ein?
Ja, also auch dadurch, dass er so poppig ist einfach, fällt er natürlich so ein bisschen aus dem Raster raus, aber letztendlich ist es halt auch wieder eine klassische Aufstieg- und Fallgeschichte, also Rise and Fall, und gehört für mich auf jeden Fall zu den ganz klassischen Mafia-Filmen, obwohl er natürlich inszenatorisch und von der Hauptfigur ganz anders irgendwie ist. Also man kann ihn natürlich nicht mit Michael Corleone vergleichen. Hm. Michael Corleone war mal ein Mensch, der hatte noch Ambitionen, beziehungsweise Ambitionen hat Tony Montana auch, aber Michael Corleone hatte noch mal ein Gewissen.
Ich wollte gerade sagen, Michael Corleone wollte ja mit dem Geschäft der Familie nichts zu tun bekommen.
Bis er keine andere Wahl mehr hatte.
Genau.
Ja, aber wenn du mich jetzt erstmal fragst, war das auch so als Ranking gemeint, wo ich den einordnen würde, oder?
Ja, ich weiß ja, ist halt schwierig, weil wenn wir jetzt ein Ranking machen müssten, wärst du sagen, welche Filme kommen da irgendwie mit rein oder so, aber so vielleicht so grob so. Boah,
es ist halt echt super schwer. Also ich glaube, der beste Mafia-Film für mich ist der Pate 2. Hm. Aber der Pate 1 ist halt auch grandios, Goodfellas ist grandios, Casino ist grandios. Ich finde auch, dass, wie hieß denn nochmal der letzte Scorsese jetzt? Wieso komme ich denn auf den Namen nicht?
The Irishman.
Irishman ist auch absolut brillant, finde ich. Es gibt dann auch noch sowas wie Miller's Crossing von den Coen Brothers, Donnie Brasco. Es gibt so viel.
Donnie Brasco finde ich auch ein sehr unterschätzter Film.
Ja, voll.
Also, den finde ich toll.
Auch Al Pacino.
Ja, ja.
Grandios.
Und, zeigt ein Al Pacino, wie viel man halt einfach schauspielern kann, ohne dass man was sagen muss. So diese letzte Szene von ihm in Donnie Brasco, wenn er genau weiß, wenn ich jetzt zu diesem Termin gehe, dann werde ich sterben, und deswegen lässt er seine Schlüssel einfach neben der Tür liegen und geht aus dem Haus, ohne seine Schlüssel mitzunehmen. Und jedes Mal ist es so, wow, okay, krass.
Darf ich noch?
Ja, ja, klar.
Also noch ein ganz wichtiger Film, auch von Brian De Palma, auch wieder mit Al Pacino, aber quasi der Gegenentwurf zu Scarface ist Carlito's Way.
Ja.
Wenn man sich Scarface anguckt und denkt, geil, das ist geil, will ich auch. Dann guckt man sich Carlito's Way an, hat auch wieder Al Pacino als einen der größten Gangster, die es, ich weiß gar nicht, wo der spielt, New York?
Ich glaube, ja.
Ja, könnte sein. Aber im Knast gewesen, ewig lange jetzt rausgekommen, und dann versucht er ja aus dem organisierten Verbrechen rauszukommen und halt Clubbesitzer zu werden. Und ja, es funktioniert nicht. Aber Carlito's Way ist für mich noch besser als Scarface. Der hat noch sowas tief Trauriges. Und gerade wenn man das dann in Relation mit Scarface sitzt, bekommt Carlito's Way nochmal so eine Tiefe. Der ist echt brillant.
Dafür ist Scarface halt doch sehr viel. Wir blenden dich ja Zuschauer
mit tollem
Zeug und so dieses Emotionale muss so, es ist zwar auch da, aber es gibt da natürlich sehr viele andere Filme, die das besser hinkriegen. Aber ich finde es, was ist denn bei dir eigentlich, Pate 2 oder Pate 1 an erst? Weil ich finde diese Sache immer wahnsinnig interessant, das wird man ja gefühlt immer gefragt, was findest du denn jetzt besser, Pate 1? Ich muss echt sagen, früher habe ich auch immer gesagt Pate 2, aber für mich ist es irgendwie doch Pate 1.
Ja, bei mir ist es Pate 2. aber das ist so hauchdünn. Das ist eigentlich kann man das gar nicht sagen.
Ja,
aber ich finde, Pate 2 hat halt nochmal einfach diese Szene mit Fredo. Die ist dann nochmal so ein bisschen.
Klar.
Aber beides absolute Obermeisterwerke. Beides perfekte Filme, wenn es das gibt. Und ich bin kein Böse, der sagt, Pate 1 ist besser als Pate 2. Ich bin aber jedem Böse, der sagt, Pate 3 ist besser als Pate 1 und 2. Da sage ich, das Gespräch ist hiermit beendet.
Ja. Spätestens nachdem ich irgendwann mal so ein Interview gelesen habe mit Coppola, der ja selber immer zugegeben hat, ich habe Pate 3 nur wegen des Geldes gemacht.
Ja, der war insolvent.
Und es gibt keinen anderen Grund. Und ich finde, merkt man diesen Film halt auch so krass an, weil es gab auch keinen Grund, diese Geschichte jetzt groß irgendwie noch weiter zu erzählen, weil diese die Immobiliengeschäfte da dann so, ich denke so, ja, es ist für mich kein Michael Corleone mehr.
Ja, und der sieht halt auch so nach Fernsehfilmen aus. Und dann Sofia Coppola, also tolle Regisseurin, aber mir fehlen gerade schon die Worte. Also, aber dazu kann ich sagen, die Kinofassung, da mag ich diesen Film gar nicht, da finde ich den echt furchtbar, der Pate 3. Mhm. Aber Ende 2021 kam ja die neue Fassung in Deutschland raus, der Epilog, den Francis Ford Coppola nochmal neu geschnitten hat. Da ist es wirklich ein richtig guter Film, überraschenderweise. Er hat ihn ja komplett neu geschnitten, hat rausgekürzt, 5 Minuten oder so und alles neu arrangiert. Da funktioniert er wirklich gut.
Okay, krass.
Kann ich den mal mitbringen?
Ja, gerne. Das finde ich ja interessant. Pate müsste ich auch nochmal wieder irgendwie gucken. Das ist auch schon lange her. Scarface war auch bei mir echt lange her. Also früher, als ich den das erste Mal gesehen habe, war da, wie du schon meintest, so ja, jedes Jahr einmal wenigstens. Oh, Scarface. So rum. Scarface gucken. Jetzt habe ich wirklich lange, lange Zeit den nicht mehr gesehen. Und ich habe ja dann immer so ein bisschen Schiss. Weil natürlich, ich dachte so, okay, jetzt guckst du den. Ist er denn immer noch gut? Oder jetzt sieht man den jetzt vielleicht mit anderen Augen? Weil da war natürlich nicht vergessen, ne? 80er Jahre so, wird natürlich ganz anders umgegangen als das, was man jetzt heutzutage vielleicht einfach auch so von den Sehgewohnheiten her hat. Wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass Frauenfiguren jetzt in diesem Film halt, ja, zwei sind irgendwie so da, alles andere ist halt schmückendes Beiwerk irgendwie.
Aber das ist auch so eine Sache, wo Brian De Palma und Oliver Stone, glaube ich, grundsätzlich ein Problem mit haben. Mhm. Also wenn man sich die Filme von, ich liebe Brian De Palma. Ich finde, Brian De Palma hat in den 70er und 80er Jahren fast nur Meisterwerke abgeliefert. Aber was der teilweise mit Frauenfiguren macht, da wird er schwindelig. Also Wahnsinn. Und Oliver Stone kann ich mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass der irgendwie mal eine starke Frauenfigur hat, ist auch so ein klassischer Männerregisseur, würde ich sagen. Ja, so Platoon und so, das sind, was okay ist.
Ja, ja, klar, mein Gott. Muss aus. was ich ja viel gruseliger fand, dass ich jetzt, mir jetzt im Zusammenhang mit der Recherche bin ich dazu gekommen, dass ich gesehen habe, dass er tatsächlich irgendwie schon seit längerem an einem Reboot-Remake gearbeitet wird. Erst sollte es irgendwie hier Antoine Fuqua machen.
Ja, Gott sei Dank ist daraus nichts geworden.
Der ist ja dann irgendwie raus. Jetzt ist es ja hier Call Me By Your Name Regisseur. Ja, oh,
bitte bring mir
das. Kann Luca
Guadagnino.
Genau, der das jetzt macht. Nach einem Drehbuch der Coen-Brüder.
Oh, bitte, 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 bitte.
Und als so diese zwei Namensnennungen gelesen habe, habe ich mir gedacht so, okay.
Ja,
Bring it. Sofort. Ich weiß, 2017 war noch irgendwie Diego Luna im Gespräch als Scarface.
Genau, ja.
Ich weiß aber, wie gesagt, das war, die News ist von 2017. Mhm. Keine Ahnung.
Nein, er hat ja
das
auch jetzt.
Das wird ja mittlerweile jetzt wahrscheinlich auch. Der hat ja jetzt genug anderen Kram wahrscheinlich
genau,
zu tun.
Genau, genau. Der hat ja die Serie gemacht und jetzt in Venedig startet ja sein neuer Film mit Timothy Chalamet, der Kannibalenfilm. Aber soll er unbedingt machen. Der hat ja mit Suspiria sehr gut bewiesen, dass er es schafft, Remakes zu machen, ohne dem Original hinterherzuhängen, sondern wirklich auch was Eigenes zu machen. Und wenn wir so einen Scarface kriegen, wie er sein Suspiria gemacht hat, dann viel Spaß damit. Das wird krass.
Da sind wir jetzt an dem wunden Punkt, für den wir wahrscheinlich irgendwann mal einen eigenen Podcast bringen, weil ich kann mit dem Suspiria-Remake überhaupt nichts anfangen.
Ja, Das glaube ich.
Ich liebe das Original von Suspiria. Es ist einer der wenigen Horrorfilme, nachdem ich wirklich Albträume hatte. Absolut großartig, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und hatte mich dann auch so ein bisschen gefreut, weil auf das Remake, weil die Trailer sahen ja schon echt geil. Also die Bilder, so, das ist schon wirklich grandios. Aber ich weiß, geht ja auch 3 Stunden oder so.
Ja, so knapp,
Das war mir zu viel so. Ich hing irgendwann einfach nur noch durch und ich gesagt so, ach nee, komm, bitte hör endlich auf.
Der Titaneffekt, ne?
Ja, irgendwie sowas, ich weiß auch nicht. So.
Ich glaube, wenn es so wirklich sehr, sehr künstlerisch oder auch sehr, sehr so Arthouse-Horror wird, ich glaube, dass du dann schneller raus bist einfach, dass dich das irgendwie nicht abholt.
Würde ich so jetzt nicht
also,
sagen.
Also, wenn es so wirklich in diese Titan-Richtung geht, das ist dann auch, ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll.
Sag es nicht, sonst gehe ich raus, sonst renne ich aus der Tür.
Nein, also du magst ja auch Ari Aster und Co., das ist ja auch nochmal Arthouse-Horror. Aber ich glaube, wenn es dann wirklich sehr, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, ich finde, die beiden kann man gut so zusammenfassen irgendwie. Die haben so dieses Abgefahrene, aber auch sehr Verkopfte. Also, das ist wirklich so, dass es sich vor dem Publikum halt auch verschließt.
Naja.
Mach damit, was du willst. Und ich glaube, das nicht grundsätzlich bei dir, aber dass das bei dir auch dazu führen kann, dass du dann irgendwann keine Lust mehr darauf hast.
Keine Ahnung.
Finden wir noch heraus.
Ich wollte gerade sagen, müssen wir irgendwie mal rausfinden. Vielleicht müssen wir irgendwann noch mal so einen Suspiria-Podcast machen mit Original und Remake.
Oh, gerne.
Weil, also an leinwandliebertfilmstadt.de, wenn ihr das haben wollt, dann gucke ich mir das auch noch mal an.
Bitte.
Aber ja, nichtsdestotrotz, so bei den Namen habe ich echt gedacht, ja, warum nicht? Also Scarface, ich meine, selbst Brian De Palma hat nur in Anführungszeichen ein Remake gemacht. Und wir haben hier, ja, und vor allem, wir reden jetzt von zwei guten Filmen. Der Scarface von 1932 ist für seine Zeit fantastisch gewesen. Mhm. Scarface von 1983 ist für seine Zeit fantastisch gewesen.
Mhm.
Und wenn wir jetzt nochmal Scarface 2023, 2024, keine Ahnung, wann der denn vielleicht irgendwie rauskommt, kann ich mir das auch durchaus sehr, sehr interessant vorstellen. So, also.
Und man kann es ja auch immer, also wirklich auch immer an die Gegenwart anpassen. Es sind ja wirklich auch immer Flüchtlinge, das kann man ja auch immer bringen und organisiertes Verbrechen. Ich weiß nicht mal unbedingt, ob er den auch in den Staaten spielen lassen würde oder ob er sagt, Italien, Cosa Nostra.
Zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte auch nur irgendwo gelesen, dass er halt auch unbedingt wohl meinte, ja, es wird auf jeden Fall auch wieder in die Gegenwart gesetzt. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass es dann irgendwie, weil das Ganze basiert ja dann zusätzlich noch irgendwie auf einem Buch von 1929, das auch Scarface heißt, was ja dann angelehnt ist halt an diese ganze Al Capone-Geschichte. Und zumindest, was ich gelesen habe, will er das halt auch wieder irgendwie in die Gegenwart setzen.
Finde ich auch gut.
Das passt ja denn. Und dann, keine Ahnung, ich bin gespannt. Also ich meine, es gibt ja viele Sachen, wo ich mir denke, okay, dafür muss ich jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Jahre später danach noch Fortsetzung, Remake, keine Ahnung was. Aber manchmal funktioniert es ja auch so. Es muss ja halt dann einfach nur die richtigen Leute geben.
Eben, ja.
Die das gut machen. Aber so Coen-Brüder.
Ja, wenn das wirklich so ist, wow.
Ja, also wäre ich auch voll irgendwie dabei. Hast du jetzt eigentlich schon mit Akte X angefangen?
Nein.
Immer noch nicht.
Verdammt. Ich hatte noch keine Zeit.
Nee, alles gut. Wir haben ja, wenn man Scarface guckt und so,
ja, eben.
Hat man ja auch viel zu tun.
Ja, aber ist es bei dir auch so, dass du, als du den Film früher geguckt hast, dachtest du, boah, der ist so unfassbar brutal, dieser Film. Der ist so es gibt keinen brutaleren Film als Scarface. Und dann guckst du den heute und merkst, der ist brutal, aber die brutalen Sequenzen, die kannst du ja wirklich an einer Hand abzählen. Ne? Also, und die Szene, über die am meisten auf meinem Schulhof damals gesprochen wurde, nämlich die Kettensägen-Szene, da siehst du ja im Prinzip gar nicht. Du siehst das Blut, das spritzt, aber man hatte so im Kopf, boah, man hat gesehen, wie der Typ zerschnitten wurde, man hat alles gesehen.
Na, es ist halt das gute Kopfkino. So, ne?
Ja,
also ich finde den Film auch heute immer noch saubrutal, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, so damals war das so einer der brutalsten Filme? Wahrscheinlich schon irgendwie.
Ja.
Also ging ja kaum irgendwie was drüber. So. Ich meine, ein paar Mal, wenn geballert wird, dann wird ja auch ordentlich draufgehalten. Und ja, auch so Sachen, wenn sie diesen einen Typen da verfolgen, der ja so vor der UN aussagen soll über das organisierte Verbrechen und sie in die Luft jagen wollen und dann steigen da irgendwie seine Kinder und seine Frau noch mit ein und das ist dann der Punkt, wo Tony hier einen auf Leon der Profi macht, keine Frau und keine Kinder und den Typen dann neben ihm einfach mal in den Kopf schießt während der Fahrt und ihn dann noch die ganze Zeit beschimpft und so, ich mach sowas nicht und sowas. ist auf jeden Fall schon echt ziemlich krass.
Ja, ja, das stimmt schon, aber Scarface ist auch einer der Filme, obwohl man sie gesehen hat, als Jugendliche übertreibt man da nochmal, wie krass er ist und wie brutal er ist.
Ja, komm, aber das liegt in der Natur.
Ja, ja, das ist ja auch das Schöne irgendwie.
So, weil dann kommt so deine ganze Fantasie noch mit dazu und alles, was du vielleicht noch irgendwie gehört hast oder irgendwo mal gelesen hast.
Ja, ja, ich weiß noch, das Schlimmste, was ich jemals erlebt und auch selber mitbetrieben habe, ist 8mm. Oh, Nicolas Cage. Der lief meistens freitags abends auf ProSieben. Ich weiß gar nicht, ob er immer ungeschnitten lief. Auf jeden Fall habe ich es dann irgendwann mal geschafft, diesen Film zu gucken. Und es war natürlich der schlimmste Film aller Zeiten. Also unfassbar, was auf dieser Welt los ist. Es geht gar nicht. Und dann hatte ich auch welche bei mir in der Klasse, die auch den Film gesehen haben im Fernsehen. Und man ist dann so angefangen und hat einfach Sachen da hinzugedichtet. Yeah. Und jeder wusste, das stimmt nicht, das war nicht in diesem Film. Aber alle so, ja, das war so krass.
Ja, schon lustig. Vielleicht sollten wir das im Podcast hier auch wieder.
Ja.
So, boah, und dann kommt er mit Maschinengewehr und dann zerfetzt er die Arme und Beine. Und,
und man sieht das alles in Zeitlupe.
Na gut, da sind wir bei John Wick angekommen. Ja. Und da passiert das dann vielleicht wirklich.
Ja, ist echt super. Ja.
Nee, aber ja.
Scarface.
Kann man gucken. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind durch, oder?
Ja.
Hast du in letzter Zeit noch irgendwas anderes Tolles gesehen?
Neues?
Ist egal.
Ach, ich sehe ja immer tolle
guckst,
Sachen.
Du guckst ja immer so viel.
Immer irgendwie tolle Sachen.
Was war so das Letzte, was du jetzt im Kino gesehen hast?
Oh, ich habe noch ein zweites Mal Nope gesehen.
Oh, ja. Ja, ja, habe ich ja mittlerweile auch nochmal gemacht.
Ja, und der ist echt toll. Aber ich hatte, ich war im Kino International. Kennst du das Kino International? Mhm. Genau. Und ich habe immer so ein bisschen Probleme mit meinem Kino-International-Publikum, auch wenn ich das Kino total gerne mag. Aber ich habe, das ist so das Kino, was bei mir relativ nah um die Ecke ist. Mhm. Oh Gott, jetzt habe ich gesagt, wo ich fast wohne.
Ja,
oh mein Gott,
genau.
Oh mein Gott.
Für alle, die in Berlin sind und wissen so, ah, jetzt lauern wir vom Kino-International rum und warten, bis Pascal mal wieder vorbeikommt.
Ja.
Ich sage auch gleich, in welches ich häufiger gehe.
Okay, okay. und ich habe da immer so ein, also entweder gucke ich da deutsche Komödien, weil ich setze mich dem ja auch gerne aus, auch um das Publikum wahrzunehmen, was dieses Publikum lustig findet. Und ich finde das teilweise so unangenehm, wie die sich in Rage lachen können über Filme wie Eingeschlossene Gesellschaft war das dieses Jahr von Sönke Wortmann. Boah, das war Katastrophe. Und bei Nope war es so, ich hatte, was ich am meisten im Kino hasse, sogar mehr als aufs Handy gucken, ist, wenn Leute schmatzen.
Mm. Ja, ja. Okay.
Ich werde nie verstehen, also Essen, es gehört halt dazu. Ich stelle mich darauf ein, ich bin im Kino und ich stelle mich darauf ein, die Leute werden Popcorn essen. Es ist einfach so, es wird rascheln. Aber bei Nope gibt es ja auch viele Sequenzen, die von der Stille leben. Und ich verstehe nicht, wie ich im Saal sitzen kann und es ist gerade nichts, also wirklich kein Ton auf der Leinwand. Im Kino ist es Stille. Wie ich auf die Idee kommen kann, ich schiebe mir jetzt was im Mund und schmatze trotzdem weiter. Und das war bei Nope echt schlimm. Aber noch nicht so schlimm, dass ich was gesagt hätte. Ich sage auch nur in einer Sache, in einem Fall was, wenn geschnarcht wird. Habe ich jetzt auch ein paar Mal erlebt, dann sage ich was. Ansonsten denke ich mir, okay. Und hinter mir saß jemand, der hat die ganze Zeit gelacht an Stellen, wo sonst niemand gelacht hat. Also es gibt ja auch viele Sequenzen in dem Film, wo man lachen kann.
Ja.
Und hinter mir saß jemand, der hat nie da gelacht, wo die anderen gelacht haben, sondern immer an Stellen, wo niemand gelacht hat. Und das ist mir irgendwann so aufgefallen, weil der auch noch so eine penetrante Lache hatte. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, toller Film. Für sein Publikum kann er nichts. Schön, dass da überhaupt Leute reingehen. Aber oh, Kino International.
Mhm? Ich weiß, das einzige Mal, wo ich wirklich so stille im Kinosaal hatte, war damals beim ersten A Quiet Place.
Mhm.
Der hat dich aber auch irgendwie so gezwungen. Und da fand ich es total faszinierend, weil wir waren auch in so einem kleinen Kino. Wir hatten da unser Team-Event tatsächlich.
Oh.
Sind wir halt in eine Quiet Place gegangen. Und der Saal war halt relativ voll, war zwar aber auch irgendwie ein kleiner Saal, irgendwo in Kreuzberg oder irgendwie so, keine Ahnung. Mhm. Und die Leute waren wirklich still.
Ist das nicht toll?
Das hatte ich auch noch nie, weil das schlimmste Erlebnis, was ich hatte, war meine erste Sichtung von Hereditary im Zoopalast, wo Leute halt irgendwann einfach nur, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute sind halt mit einem anderen Mindset reingegangen, waren irgendwann super schnell gelangweilt und haben halt dann die ganze Zeit immer nur Das halt an jeder Stelle, wo es nicht gepasst hat, und das hasse ich denn so. Und dann bin ich halt irgendwann, bin ich noch ein zweites Mal in den Film gegangen, wo ich ein gnädigeres Publikum hatte, und das war auf jeden Fall sehr, sehr viel angenehmer. Also ich bin jetzt tatsächlich sehr viel häufiger, seitdem ich das wieder für mich entdeckt habe, im Odeon in Schöneberg. Da war ich früher sehr, sehr viel, und jetzt habe ich festgestellt, die haben die Corona-Zeit offensichtlich sehr, sehr gut genutzt und so die Sitze ein bisschen renoviert, bequemer gemacht und so ein bisschen schöner gemacht. So, und da kann man jetzt wieder, ich bin da jetzt, war jetzt die letzten Wochenende irgendwie immer da.
Sehr schönes Kino.
Und ja, mag ich auch total gerne. Das ist immer, wie gesagt, das ist immer so das Schöne, finde ich, hier in Berlin, dass du so viele von diesen kleinen Kinos hast, wo du einfach auch so Filme dann sehen kannst, weil ich kriege so viel von Leuten mit, die dann halt irgendwo in so einer Kleinstadt wohnen, ne, wo du dann halt, keine Ahnung, vielleicht noch 30 Kilometer fahren musst, um in irgend so ein großes Multiplex zu kommen, und da werden dann natürlich nur so die Mainstream-Sachen gezeigt. Und ich komme selbst, wir haben da bei mir in Rostock, wir haben auch nur so zwei, so eine Sinistar-Komplexe.
Du kommst immer noch aus Rostock, ich komme aus dem kleinsten Kaff ever, also deswegen ist das schon wirklich, also hier ist es schon ein Privileg auch,
ich finde,
was hier
auch
angeboten
und
wird.
Und vor allem, was ich schön finde, was mir immer wieder auffällt, dass ja so viele Kinos dann auch so kleine Retrospektiven haben und ja wirklich hier auch die Chance hast, so bestimmte Sachen irgendwie mal nochmal im Kino zu sehen.
Ja, das ist ganz toll.
Das ist also
Arsenal-Kino.
Scarface würde ich durchaus auch gerne nochmal irgendwie im Kino.
Müsste man mal gucken, ob im Arsenal irgendwann wieder Brian De Palma-Retrospektive ist. Ja.
Also das macht auf jeden Fall echt Spaß.
Ja.
Ja, Kino gehen ist schon eine feine Sache. So, also
was nervt dich am meisten im Kino?
So Leute, die sabbeln.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn sie zu dicht irgendwie an mir dran sind und ich halt irgendwie mir denke so, okay, also entweder du willst den Film gucken oder du willst sabbeln, so, aber entscheide dich für eine Sache.
Sabbeln besser als aufs Handy gucken?
Die gehören für mich in den gleichen Ring der Hölle. Das geht mir auch immer sehr auf den Keks. Wie gesagt, so ist mit dem Essen, stört mich nicht ganz so krass. Es kann manchmal schon echt nervig sein. Ich bin halt so einer, ja klar, ich hole mir mein Popcorn, aber ich bin halt spätestens, wenn der Film anfängt, fertig. dann ist es auch vorbei. So. Aber
das,
ja.
Nee. Das habe ich mir abgewöhnt. Also ich esse im Kino nichts mehr. Weil ich glaube, ich würde mich dann selber nerven, weil ich mich dann selber kauen höre. Und dann würde ich mir so denken, boah, Mann, warum kaust du so laut?
Aber zu Hause, gibt es da so Chips oder irgendwie sowas?
Ja, dann schon. Ja, also, okay. Wenn ich zu Hause Filme gucke, dann kann man schon mal so ein bisschen was wegnaschen.
Da geht das, ja?
Da geht das. Im Kino irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich da so selbst, bestimmt auch irgendwelche Komplexe, ich weiß nicht, oder dass ich mir da selber so sage, hier
ja,
nicht,
ist
ich, so, hier ist Kultur.
Ja, Kino ist ja irgendwie auch immer noch mal was anderes, als wenn man zu Hause sitzt.
Also ich weiß, als Kind war Kino da, da war Popcorn das Muss. Also ich bin ins Kino gegangen und bitte auch das Größte, was geht. Und die größte Cola, die geht, damit ich da die ganze Zeit aber heute ist irgendwie, keine Ahnung.
Du bist einfach reifer geworden.
Ja, danke.
Ja gut, so, damit haben wir noch einen kleinen Ausflug in unsere Kino-Aversion und Nicht-Aversion gemacht. Ihr wisst jetzt, wo so unsere Lieblingskinos sind, wo ihr uns stalken könnt, wenn ihr denn mal in Berlin seid.
Ja.
Und ja, das war's. Pascal, hat mich gefreut.
Mich auch.
Und weil wir haben jetzt schon wieder eine ganz, ganz tolle E-Mail bekommen. Diesmal habe ich sie ausgedruckt.
Und mir bitte auch mal weiterleiten,
stimmt,
ja?
Stimmt, ja, ich muss sie auch mal weiterleiten. Wir haben nämlich von Nina eine Mail bekommen, die tatsächlich die Filmstarts-Videos von YouTube her kennt und irgendwann festgestellt hat, wow, das gibt es auch bei Spotify. Und ich fand es halt sehr süß, was sie hier geschrieben hat. Was sie meint, nämlich, da ich gerade in Elternzeit bin und das Baby sich als nicht adäquater Gesprächspartner für Filmthemen entpuppt hat, lauft ihr bei mir täglich und sogar nächtlich, was nicht am langweiligen Input liegt. Meine Playlist heißt dementsprechend Schlafi-Kino. Hab vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht und dafür, dass ihr mich vor dem berüchtigten Mom-Brain bewahrt. Liebe Grüße, Nina. PS, falls sein erstes Wort Marvel statt Mama ist, sag ich euch Bescheid.
Sehr schön.
Also Nina, vielen lieben Dank, falls du zuhörst. Hat so, wie gesagt, sowas ist immer toll. Also
ja.
Ich finde es immer sehr, sehr toll. Wir kriegen ja auch immer mal so ein bisschen Post an leinwandliebe@filmstarts.de. Wir hatten auch ja, bei unserer Preview-Tour zu The Black Phone waren ja auch ein paar Leute da, die auch wegen dem Podcast irgendwie uns ja kennen und so. Das erwärmt einfach unser Herz, ja. Weil am Ende des Tages euer Feedback, was ihr uns irgendwie gebt, ist für uns sehr, sehr viel wert, weil es bestätigt uns in unserer Arbeit und zeugt einfach auch davon, dass das irgendwo ankommt und wir nicht einfach hier zu zweit ins Mikrofon sabbeln und es kommt nicht irgendwie an, weil dann können wir die Mikrofone auch weglassen und uns über Filme unterhalten und dann ist gut so. Ja. Und deswegen also nochmal vielen Dank an alle, die Woche für Woche einschalten, die auch die Bewertung da lassen bei Spotify, der Apple Podcast App, keine Ahnung was. Oder die halt wie Nina so tolle Mails an leinwandliebe@filmstarts.de schicken. Freut uns wirklich sehr. Nächste Woche, was machen wir denn nächste Woche? Ich muss mal auf meinen Schlauch. Oh, du bist nächste Woche ja schon im Urlaub, lieber Pascal.
Ich bin in Paris unterwegs.
Ach, nein. Ja, dann kann ich euch jetzt schon mal sagen, wir werden nächste Woche nicht mit Pascal über Highlander sprechen. Da haben wir dann ein paar andere nette Leute hier. Aber
so
ja,
ist das also.
So ist das also, ja. Wenn du mir in Paris fremd gehst, dann musst du beim Podcasten fremd gehen. So ist das hier halt. Und genau, weil, und das Interessante ist, Highlander kommt, glaube ich, auch für einen Tag irgendwie nochmal kurz im Kino.
Dieser Best of Cinema-Reihe,
wo wirklich, kann ich nur empfehlen, da kommen ja wirklich ein paar tolle Sachen immer mal wieder so zwischendurch. Ich glaube, zuletzt war irgendwie Tiger and Dragon im Kino.
Leon der Profi, Mulholland Drive.
Genau so.
Und ich glaube, Highlander im Kino zu gucken, ist bestimmt für viele auch sehr interessant.
Absolut, absolut. Obwohl ich mich immer noch frage, wie sehr traue ich mich an die ganzen Fortsetzungen, weil ich habe, glaube ich, von Highlander außer irgendwann mal vor Ewigkeiten Teil 2, so diese ganzen, ich habe ein bisschen diese alte Serie, die es damals gab, an die kann ich mich noch so grob erinnern, die ab und zu mal irgendwie bei meiner Oma im Fernsehen gesehen habe.
Aber wo du gerade Serie sagst, ich muss kurz einlenken. Hast du in die Conan-Serie schon reingeguckt, die jetzt bei Freeway zur Verfügung?
Nee,
hast du noch nicht?
Noch nicht. Du?
Nein, ich auch noch nicht. Aber ich habe gehofft, dass du es machst, dass wir nächstes Mal so kurz drüber reden können. Ich habe mal so reingeschaut. Müssen wir mal machen.
Ich schau mal rein. Ja. Ich schau mal rein und dann reden wir im nächsten Podcast, den wir zusammen haben, reden wir mal über die Conan-Serie, weil für alle, die es interessiert, wir haben ja auch einen tollen Conan der Barbar-Podcast gehabt. Ja. Könnt ihr euch, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt oder wenn ihr ihn noch mal hören wollt, er war sehr toll. Ist auch ein toller Film. Ja, deswegen, also nächste Woche quatschen wir über den Highlander. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, das war's. Ich verabschiede mich. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.